Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leeb und bei mir ist heute bei einer ja durchaus ungewöhnlichen Aufnahme wie immer mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, guten Morgen, servus.
Servus, guten Morgen, Fabian.
Ja, und warum ist das hier und heute eine ungewöhnliche Aufnahme? Wir befinden uns diesmal nicht in unserem kleinen, aber schmucken Studio im Weidener Verlagshaus, sondern wir nehmen hier live in Amberg auf. Und warum heute in Amberg? Hier findet an diesem Wochenende, heute ist Sonntag, der 15. Mai, der Oberpfalztag 2022 statt. Und Oberpfalz Medien ist hier unter anderem damit vertreten, interessierten Zuhörern einen Einblick in eine Podcast-Produktion zu gewähren. Und ja, irgendwie kam irgendjemand auf die ganz glorreiche Idee, das könnten wir doch auch mal anhand eines oder unseres Eishockey-Podcasts demonstrieren. Warum auch immer, und so sitzen wir hier im schmucken Audimax des Siemens Innovatoriums an der OTH Amberg-Weiden. Ja, Tom, ganz schön hier, oder? Ja. Kann man sich dran gewöhnen.
Ganz schön, ein bisschen luftig, aber ganz schön.
Nee, und für alle, die uns zum ersten Mal hören, unser Podcast ist noch ein relativ junges, ein neues Projekt, das vor Beginn der Playoffs der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit ins Leben gerufen worden ist. Hier sollen Spieler, Trainer, sportliche Leiter, Geschäftsführer, Gesellschafter, Sponsoren, Jugendleiter und Jugendtrainer, Fanbeauftragte, Fans, Hallensprecher, einfach alle Leute, auch aus dem Team, hinter dem Team der Blue Devils Weiden zu Wort kommen, um den Hörern zum einen den Verein, dessen Geschichte, dessen Entwicklung, auch das Tagesgeschäft, aber auch die Menschen, die Persönlichkeiten vorzustellen. Und Tom, ich glaube, unsere bisherigen Gesprächspartner, die haben, waren ausschließlich aktive Untertrainer bisher.
Ja, genau.
Und, aber ich glaube, die haben die Erwartungen vollauf erfüllt, beziehungsweise sogar übertroffen, oder?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich meine, die waren sehr unterschiedlich, von sehr tiefenentspannt bis zu eher quirlig. Aber ich glaube, da war jede von diesen Folgen war wirklich ja, sehr spannend.
Und eigentlich sagen wir jetzt an dieser Stelle, wer wissen will, wer wir zwei Labertaschen sind, die sollen sich bitte die Folge 2 anhören mit Philipp Ziller. Da haben wir uns explizit vorgestellt, aber weil das hier heute eben eine besondere Aufnahme ist, wollen wir es nochmal nachholen. Tom, wer bist du und was machst du hier eigentlich?
Ja, mein Name ist Thomas Webel. Ich bin eigentlich aus dem Münchner Raum. Und ja, zum Eishockey bin ich gekommen tatsächlich in der Jugend. Da bin ich quasi ein Kind der Popkultur. Über eine Computerspielreihe, die es damals gab, bin ich tatsächlich zuerst zum Eishockey gekommen. Warum? Münchner Umland ist eigentlich Fußballgäu. Die gescheiten Menschen gehen zum FC Bayern, die nicht so gescheiten gehen zu 60 und die masochistischen, so wie ich, gehen zur Spielvereinigung Unterhaching. Aber dann gab es Computerspiele. Ich frage jetzt mal ins Auditorium, also ich sage jetzt einfach nur mal EA Sports. Und du sagst, it's in the game, genau. Nach den Computerspielen kam dann Inline-Hockey. Nach dem Inline-Hockey kam dann tatsächlich auch eine glorreiche Saison in einem Verein Eishockey. Hat nicht ganz gelangt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich dann eher aufs Zuschauen konzentriert. Ja, und das hat sich dann vor allem in den 9 bzw. 10 Jahren, wo ich in Ingolstadt tätig war, dort als Journalist, eigentlich vertieft. Da war ich im ERC Ingolstadt relativ nah dran, auch in der Meistersaison 2014, nach zum 3 auf dem Rollfeld, wie die mit dem Pokal da ankommen und so. Ja, das war schon echt eine Geschichte. Und ich habe mich dann gefreut, wo ich nach Weiden gewechselt bin, quasi, ja, in einer Stadt zu gehen, wo wirklich eigentlich Eishockey eigentlich die Sportart Nummer 1 ist.
Warum deine Karriere gescheitert ist, dem werden wir mal eine Sonderfolge widmen. Mein Name ist Fabian Leeb, bin jetzt hier seit, ja, knapp, fast schon 10 Jahre, darf man nicht laut sagen.
Alter Sack.
Ja, genau, hier tätig und seit 2016 in der Sportredaktion. Und ja, da kommt man zwangsläufig mit den Blue Devils in Berührung, weil sie eben der zuschauerträchtigste Verein in Weiden sind. Und wenn man über Jahre neben einem Eishockey-Freak wie im Rudi Gebert sitzt am Schreibtisch, dann kommt man da zwangsläufig mit diesem Verein in Verbindung, beschäftigt sich mit ihm, bildet sich seine Meinung und ja, verfolgt ihn einfach etwas intensiver als manch anderen Verein. Aber soweit zu uns. Bei uns sind hier nicht nur mehrere tausend Zuhörer, sondern auch wieder Gesprächspartner aus den Reihen der Blue Devils Weiden. Ja, richtig gehört. Heute sind zu diesem besonderen und außergewöhnlichen Termin gleich 2 Gäste bei uns. Und im derzeitigen Stadium der eigentlich Eishockey-spielfreien Zeit, zwischen 2 Spielzeiten, in dem die alte Saison aufgearbeitet, die neue geplant und vorbereitet werden muss, Spieler kommen, Spieler gehen, da gibt es eigentlich nur zwei Gäste, die für uns hier prädestiniert sind, die uns da fachkundig Auskunft geben können. Bei uns sind heute hier in Amberg zum einen der sportliche Leiter der Blue Devils, Jürgen Rumrich. Jürgen, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke, guten Morgen. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Und Jürgen Rumrich hat sich Verstärkung mitgebracht.
Ja, Lor traue ich mir immer nicht. Ja.
Werden wir gleich sehen, ob die Verstärkung nötig ist. Aber ein ebenso herzliches Willkommen geht an Franz Vodermeier, den Geschäftsführer der Blue Devils Spielbetriebs GmbH. Franz, auch dir herzliches Servus. Danke für deine Zeit hier in Amberg.
Ja, guten Morgen, Fabian. Ja, schön, dass ich da sein darf und ich werde Jürgen ein bisschen helfen.
Genau. So, und dann wollen wir jetzt kurz noch hören, wer sind unsere Gäste? Das wollen wir Ihnen selbst überlassen. Ich glaube, beim Jürgen Rumrich braucht es nicht ganz so viele Worte, oder Jürgen? Wie viele Länderspiele hast du absolviert? Weißt du das aus dem Stegreif?
Ja, das weiß ich tatsächlich. 182.
Wenn ich recht informiert bin, Top 10 in Deutschland.
Bis Platz jetzt, 10. Bis oder? Jetzt noch, ja.
Bis jetzt noch. Platz 10. Nein, erläutere uns kurz, unseren Hörern bitte kurz. Was hast du bisher schon gemacht? Deine aktive Karriere in aller Kürze. Danach bist du ins Funktionärswesen gewechselt. Und was hat dich und wie bist du nach Weiden gekommen?
Ja, also ich meine, eigentlich seit ich 6 Jahre alt bin, bin ich eigentlich beim Eishockey, muss ich mehr oder weniger sagen. Ich bin ein gebürtiger Miesbacher. Ich habe zwei ältere Brüder, die sind natürlich damals in einem kleinen Ort gleich beim Eishockey gelandet. Durch das war es eigentlich naheliegend. Mein Vater war dann noch Betreuer, dass ich dann auch zum Eishockey gekommen bin. Ja, und irgendwann hat sich dann das herauskristallisiert. Am Anfang natürlich auch noch ein bisschen Fußball gespielt, aber irgendwann hat sich dann gezeigt, ja, im Eishockey habe ich doch das größere Talent. Und irgendwann musste ich dann auch entscheiden. Und dann war eigentlich für mich immer klar, ich möchte unbedingt mal Profi werden. Ist mir dann Gott sei Dank auch gelungen. Also ich bin dann durch verschiedene Stationen über Freiburg, Berlin, Nürnberg, Kassel und Hamburg habe ich dann es sogar geschafft, dann national in der DL zu spielen. Und dann natürlich, was besonders schön war, dass ich dann auch Nationalspieler geworden bin. Und da durfte ich auch mit meinem Bruder zusammen sogar die Olympischen Spiele mitspielen. Und das war schon mit Sicherheit ein tolles Erlebnis, überhaupt die Olympischen Spiele zu erleben und dann auch noch am Ende meiner Karriere, sage ich mal, als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft anzuführen. Das hat mich schon sehr stolz gemacht. Und jetzt aktuell ist ja gerade wieder die WM. Ich werde ja vielleicht darauf auch dann nochmal kommen. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so darauf eingehen. Ja, nach meiner aktiven Karriere habe ich dann eine kurze Umschulung gemacht zum Sportfachwirt, weil mich auch immer die andere Seite interessiert hat. Und ja, ich habe dann im Endeffekt vom Trainer über Geschäftsführer, sportlicher Leiter, habe ich eigentlich alle Positionen mittlerweile im Eishockey gemacht oder gearbeitet. Von daher kann ich in allen Bereichen mitreden. Also ich glaube, ich kann da wirklich zu jedem Thema etwas sagen und von daher bin ich da ganz gut aufgestellt. Und wie ich dann zu Weiden gekommen bin, das war eigentlich relativ kurzfristig, muss ich ganz sagen. Ich hatte ja bis vor kurzem noch in Tölz als Geschäftsführer gearbeitet. Da haben wir uns dann ja die Zusammenarbeit beendet. Und dann war ich eigentlich auf der Suche und mir gedacht, jetzt schaue ich mal, was so überhaupt kommt. Und ja, dann hat sich relativ schnell dann Weiden gemeldet und dann bei den Gesprächen habe ich gleich gemerkt, hey, da möchte ich hin, da entsteht was, da möchte ich mithelfen mit meiner Erfahrung, dass wir den Standort weiterentwickeln.
Und wie genau Jürgen seine Arbeit in Weiden abläuft, worin seine Haupttätigkeit besteht, das werden wir gleich näher beleuchten. Zuerst aber zum zweiten Gast von den Blue Devils. Franz, wie viele Länderspiele hast du absolviert?
Bei mir waren es nicht gar so viele.
Kleiner Scherz am Rande.
Und wie meine Vorredner, na, ich komme halt natürlich auch vom Fußball. Ja. Bin ja auch Oberbayer, also ich bin ein richtiger Münchner. Und habe mein Leben mit Fußball verbracht und bin wie die Jungfrau dann zum Eishockey gekommen in Weiden. Ja, vor 3 Jahren haben sie einen Geschäftsführer gesucht für die GmbH. Nachdem der Thomas Siller gemeint hat, er möchte nicht beide Positionen machen, habe ich dann diesen Job bekommen. Über die Jahre hinweg haben wir die Aufgaben ein bisschen klarer strukturiert, wie jetzt zum Beispiel der Jürgen macht das ganze Sportliche und ich vereinfacht gesagt mache das ganze Nicht-Sportliche, beziehungsweise ich bin verantwortlich dafür, machen tun es natürlich noch ein paar andere.
Also du musst die Kohle unter anderem ranholen?
Die Aufgabe teilen wir uns. Ne? Also, aber dadurch, dass wir über die Jahre hinweg jetzt doch ein bisschen eine stabilere Struktur gekriegt haben, ist das schon auch ein deutliches Zeichen, dass es da nach vorne geht und das macht für mich natürlich auch riesig Spaß, in der Sportart, die ich selber nie ausgeübt habe, da mitzuarbeiten. Und ich lerne dann auch jeden Tag noch. Und gerade wenn man so Kollegen hat wie im Jürgen, ne, den man früher nur vom Fernsehen her kennt hat, ist das natürlich eine schöne Geschichte.
Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Arbeitsintensität unserer beiden Gäste gerade konträr zum Urlaubsfeeling bei Spielern und Trainern steht. Wir werden heute nicht die Mallorca-Reise der Blue Devils thematisieren. Das überlassen wir gern den sozialen Medien, wo man, schaut es einfach mal, beim Dennis Thielsch.
Auf Instagram vorbei.
Instagram vorbei. Wunderbare Bilder. Jürgen, ist diese Zeit jetzt gerade, in der Kader zusammengestellt werden muss, Spieler zu- und Abgänge moderiert, eingefädelt, abgewickelt werden müssen, ist das deine ganz persönliche Playoff-Zeit, so rein vom Stresslevel her?
Playoff-Zeit würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon sehr intensiv. Viele meinen, jetzt ist die Saison vorbei und jetzt haben alle Urlaub. Aber gerade ich und der Franz, also wir haben eigentlich jetzt die Hauptarbeit, sage ich mal. Du hast das angesprochen, Kaderzusammenstellung. Dann direkt nach der Saison natürlich die Abschlussgespräche. Dann die fahren alle wieder nach Hause, bis dann wieder alles geregelt ist, bis die wieder abgereist sind, die Wohnungen übergeben sind. Und ja, meine Hauptaufgabe ist natürlich zum einen den Kader neu zusammenzustellen, dass wir auch nächstes Jahr wieder erfolgreich sind. Und zum anderen geht es darum, auch das Vorbereitungsprogramm zu planen und generell einfach den Standort. Wir wollen den ja weiterentwickeln. Da bin ich halt auch dabei, dass ich das ein oder andere verändern werde. Und deshalb ist das jetzt momentan sehr intensive Zeit.
Ja, bei mir ist ähnlich, nur eben mit den Themen, die sich im nicht-sportlichen Bereich dann so abspielen. Jetzt geht's gerade los, dann auch insbesondere mit den Kollegen der anderen Oberliga-Vereine abzustimmen. Wie macht man den Modus jetzt mit 13 Mannschaften? Wie wollen wir das Thema Videobeweis angehen? Und diese ganzen Themen rund um die Spielordnung oder Durchführungsbestimmungen auf der einen Seite, dann das Organisatorische hat der Jürgen schon angesprochen. Die einen Spieler gehen, die anderen Spieler kommen. Das entsprechend vorzubereiten, das mache ich natürlich nicht alleine, da haben wir schon Gott sei Dank viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was natürlich auch noch jetzt ein ganz großes Thema ist, das mache ich auch wieder nicht alleine, die ganzen Lizenzierungsunterlagen vorzubereiten. Da haben wir den ersten Schritt Ende Mai jetzt schon abzugeben und dann am 15. Juni muss dann alles fertig sein. Da haben wir aber fleißige und intelligente Köpfe im Hintergrund, die das dann auch entsprechend zusammenführen. Aber das läuft dann immer sofort nach Beendigung der Saison im Mai dann an und muss Mitte Juni dann schon wieder fertig sein. Und dann geht es schon wieder los, daran zu denken, wann wird das Eis wieder vorbereitet, was muss da alles gemacht werden. Also viele kleine Themen, keine schwierigen, aber viele, viele kleine Themen. Und jeder Tag läuft anders. Ich denke mir, irgendwann haben wir frei. Der Jürgen hat gestern Urlaub gehabt und wir haben dann in der Früh schon zweimal telefoniert gehabt, weil es dann doch nicht so ist. Es gibt halt immer wieder in dieser eishockeyfreien Zeit viel zu tun rund ums Eishockey.
Jetzt vielleicht nochmal so einen Schritt zurück, wenn man so auf die Saison schaut, Oberliga Südmeister, Hauptrunde, war ja ein Riesenerfolg, war vielleicht was, wo nicht jeder vorab drauf gewettet hätte, Playoffs sprechen wir nachher noch kurz drüber, aber das ist ja schon wirklich eine Entwicklung, die man so sieht in den letzten Jahren, das ist ja, da hat sich ja schon wirklich was getan. Jetzt habe ich daheim im Schrank noch ein blaues T-Shirt liegen, da steht Blue Devils Retter oder sowas in der Art drauf, also vor nicht allzu langer Zeit, hat es eigentlich noch ein Crowdfunding bedarf, um den Spielbetrieb eigentlich sicherzustellen. Und jetzt geht es darum, eine Mannschaft, die Oberliga Südmeister geworden ist, so zu verstärken, dass sie in die DEL 2 aufsteigen kann. Also was hat sich da geändert? Ist die Antwort nur Stefan Ziegler oder ist es am Ende des Tages doch nicht so einfach?
Ja gut, es gab ja, da will ich jetzt nicht den Stefan sogar zitieren, aber wir haben letzte Woche Gesellschafterversammlung gehabt, auch darüber gesprochen, was sich verändert hat. Der erste Schritt, wie du sagst, war natürlich das Thema Crowdfunding und Phase 1. Haben wir eine Überlebenschance mit einer guten Aussicht in der Oberliga oder müssen wir nicht sogar einen anderen Weg gehen? Das Crowdfunding ist ja bombastisch damals gelaufen. Da nochmal danke an alle, die da mitgemacht haben. Insbesondere die Fans in Weiden, die uns da riesig geholfen haben. Dann haben wir ja die Gründung der GmbH hingekriegt, wo wir dann schon den ersten großen Schritt dadurch geschafft haben, dass Gesellschafter dazukommen sind, die dann natürlich auch Finanzmittel eingebracht haben. Könnt ihr euch ja vorstellen, das war natürlich schon mal der erste größere Schritt. Da war der Stefan Ziegler dann noch nicht dabei, aber für ihn war dann im nächsten Schritt wichtig, wo er gesagt hat, ja, da ist eine Struktur da, da können wir drauf aufsetzen. Und dann ist natürlich der Stefan mit seiner unternehmerischen Kompetenz und seiner persönlichen Art und Weise natürlich dazugekommen. Das war und ist traumhaft für uns, dass wir da so eine Unterstützung haben.
Schon so ein 6 im Lotto, oder?
Kann man so sagen, ne? Definitiv. Weil Eishockey und auch jede andere Sportart besteht aus Netzwerken, ja, Finanzen sowieso, aber auch Netzwerke und das, was der Stefan eben alles mitbringt an Netzwerken, Möglichkeiten, Kompetenzen und auch dem finanziellen Background, ist halt die Basis, um erfolgreich zu sein. Und ich komme ja gar nicht vom Eishockey, ich habe da viel lernen können und müssen und habe mir halt auch durch die Freundschaft mit den anderen Vereinen ja verurschauen dürfen. Und es läuft aber fast überall so. Du brauchst, um erfolgreich zu sein, natürlich die Finanzen im Hintergrund. Du brauchst einen oder mehrere Mäzene. Ich will gar nicht in München anfangen, wo wir jetzt woher kommen. Da wissen wir, oder in Mannheim, wer da dahinter steckt. Aber auch bei kleineren Vereinen. Ohne die Unterstützung von einem oder mehreren geht es im Eishockey nicht. Und wir haben damals in der Phase 1 durch mehrere Gesellschaften den ersten Schritt gemacht. Die Gesellschaften mussten dann immer noch größere Schritte machen, weil der Stefan natürlich mit einem großen Fußstapfen vorangegangen ist. Und dann haben wir das auch geschafft, dass im Stadion das Catering, das vorher extern war, wieder zurückgeholt worden ist. Und das ist immer der größte Biergarten in Weiden, sage ich. Ne? Und das ist natürlich auch für die Finanzen ein wesentlicher Punkt gewesen, dass wir da auch einen weiteren Schritt gemacht haben, um das zu haben, was man braucht, um eine gescheite Mannschaft aufzustellen, nämlich erst einmal ein Budget. Ja, weil wir gesagt haben, der erste Schritt muss immer der sportliche Erfolg sein. Dazu brauchen wir ein entsprechendes Budget. Dann kommen wir hoffentlich wieder mehr Zuschauer. Da arbeiten wir noch ein bisschen dran. Und dann kommt auch der sportliche Erfolg, um das Ganze dann wirklich mal nochmal anzuschieben. Und das haben wir natürlich, wie du sagst, kräftig geschafft. Waren wir mehr als zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Hätte kein Mensch gedacht, also wir auch nicht, war gar nicht unsere Zielsetzung. Und ich habe es im Jahresabschluss ja gesagt, das abrupt war zwar zu Ende, oder die Saison war abrupt zu Ende, aber trotzdem war es eine Meisterrunde, die wir geschafft haben, eine Meisterschaft. Ne? Und das hat es in Weiden schon lange nicht mehr gegeben und von daher waren wir alle, und ich denke nur die Spieler, die dann auf dem Locker waren, mehr als zufrieden.
So haben sie sich verdient, ja.
So, wir sind richtig schon im Flow drin, bloß bevor wir jetzt richtig ins Detail gehen und über die Zukunft der Blue Devils sprechen werden, geben wir nochmal kurz ab in die Werbung.
Mein Name ist Alexander Unger, ich bin seit 30 Jahren hier bei Oberpfalz Medien und ich arbeite mit jungen Volontären zusammen, die gerade erst angefangen haben und das macht richtig viel Spaß. Eine davon sitzt mir gerade gegenüber und zwar die
Mareike, hi. Ja, ich bin schon seit einem Jahr Volontärin bei Oberpfalz Medien und es macht wirklich viel Spaß, auch mit älteren Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, also wir sind viel unterwegs, wir machen Podcasts, wir dürfen Videos machen, klassischen Lokaljournalismus, aber auch selber Themen vorschlagen, also wirklich breit gefächert hier.
Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Wir haben immer Interesse an jungen Kollegen mit jungen Ideen. Mareike, wo kann man sich denn bewerben?
Unter oberpfalzmedien.de/karriere.
Dann warten wir auf die Bewerbung.
Wir freuen uns auf euch.
Danke.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns heute hier in Amberg beim Oberpfalztag 2022 sind der sportliche Leiter Jürgen Rumrich und der Geschäftsführer Franz Vodermeier. Und nach der Vorrede darf ich nicht ganz ohne Stolz festhalten, dass hier beim Oberpfalztag nur ein einziger waschechter Oberpfälzer am Tisch sitzt.
So. Glückwunsch, Fabian. Glückwunsch.
Also, ich bin hier dann.
Es ist eine Einwanderungsregion hier. Es ist
ja so. Passt schon. Umrahmt
die ganzen,
umrahmt von drei
Arbeitsimmigranten.
Von drei Oberbayern. Wahnsinn. Ja. So, aber zurück zum Thema. Franz, bevor wir den Blick in die Zukunft werfen, du hast das vorhin schon angesprochen, es war eine Meistersaison. Vorher in den Jahren zuvor war es eigentlich meistens so, dass das Erreichen der Playoffs schon das höchste der Gefühle war. Jetzt wird man auf einmal Meister und trotzdem hat man dann den Eindruck vielleicht gehabt mit dem abrupten Aus gegen die Indians im Viertelfinale. Irgendwie war mit dem Meistertitel die Luft ein bisschen raus, so hat es gewirkt. Wir haben jetzt was erreicht, zack. Und man hat nicht mehr in den Playoffs, hat man es nicht mehr diese Wucht, diese Power, diese defensive Stärke, die diese Truppe ausgezeichnet hat in der Hauptrunde, hat man in den Playoffs nicht mehr aufs Eis gebracht. Täuscht dieser Eindruck oder ist das auch eure Analyse?
Na gut, im Sinne unserer Analyse im ersten Augenblick, klar, muss man es so sehen. Als Fan hat man es mit Sicherheit so gesehen. Ich bin auch ein bisschen ein Fan noch. Bloß auf der anderen Seite haben wir natürlich schon den Einblick in die Mannschaft gehabt. Ja, und es war halt das ganze Jahr schon eine Saison, wo wir wieder vom Verletzungspech ein bisschen verfolgt waren. Ne? Und natürlich das ganze Thema Corona ist auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Und wenn man die ganzen Verläufe detailliert dann kennt und weiß, wie am Schluss der Gesundheitszustand oder der Fitnesszustand unserer Mannschaft war, dann muss man natürlich schon auch sagen und die Jungs ein bisschen in Schutz nehmen, das war nicht ohne. Und das war jetzt nicht nur in Weiden so. Wie gesagt, wir haben da echt eine gute Verbindung in der Oberliga Süd und auch im Norden. Es ist ja vielen so gegangen, dass die alle am Schluss am Zahnfleisch gegangen sind. Die Saison war hart. Die Spieler mussten sich nach Krankheiten teilweise wieder rankämpfen. Das ist ja etwas, was man nie so mitkriegt. Ja, ich sage mal, Return to Sport mit dem ganzen Prozedere, das ist ja nur eine Hilfe, dass man wieder reinkommt. Und uns hat es halt dann kräftig immer erwischt, wenn halt alle unsere Mittelstürmer dann ausgefallen sind. Ich sage jetzt nur mal zwei Namen, Rubisch und Homiakovs, die halt eine große Last, jetzt nicht nur letzte Saison, sondern auch vorletzte Last, Saison schon getragen haben, nicht hundertprozentig fit sind. Und die Last dann andere tragen müssen. Die haben es dann auch gemacht, aber der Kader ist ja dann immer schmäler geworden, es sind ja immer mehr Ausfälle dann da gewesen, verletzungsbedingt. Dann gab es ja noch die anderen Interventionen, habt ihr ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Der Kader war dann einfach sehr schmal, zu schmal, dass man es schon ein bisschen in Schutz nehmen muss, die Jungs. Und am Schluss, man sieht es jetzt gerade in der WM oder man hat es ja in der NHL gesehen, du brauchst halt dann auch entsprechendes Glück. Und ich habe auch mit meinem Kollegen aus Hannover lang telefoniert. Wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Und wir haben es halt leider nicht gehabt, das Glück in dem Augenblick. Deswegen war es mit Sicherheit so, dass der Höhepunkt mit der Meisterschaft da war. Klar, wann haben wir einen Pokal gekriegt in Weiden? Mhm. Wer da war, weiß, es war echt eine schöne Zeremonie mit dem Pokal und mit den Medaillen und die Euphorie in der Mannschaft. Und alle waren wirklich mehr als stolz, dass wir sowas geschafft haben. Und ich würde jetzt da nicht von dem Abbruch dann sprechen, weil die Spieler wollten unbedingt, ne, weil sie gesagt haben, jetzt heuer können wir es reißen, so gut waren wir noch nie beieinander. Nicht jetzt im Sinne nur der Einzelspieler, die wir sicherlich auch gehabt haben, aber wie die Mannschaft dann zusammenpasst hat. Vom Basser begonnen über den Jürgen und dann die Spieler untereinander. Ne? Das schon angesprochene Thema mit der Insel Mallorca ist ja ein sichtbares Zeichen. Und im Eishockey, glaube ich, ist es noch viel wichtiger als im Fußball, dass die Mannschaft miteinander spielt und wirklich jeder für den anderen kämpft. Wie jetzt gestern Abend im Länderspiel, ne, wenn sich die dann reinschmeißen in die Schüsse und egal, ob Lippen aufplatzt oder die Nasen und sonstiges, das haben wir auch gehabt. Da wollen wir aufsetzen, der Geist der Mannschaft, ja, mit dem Trainer insbesondere und mit dem sportlichen Leiter und Mannschaft, was du gerade gesagt hast, ein bisschen besser machen, aber ich würde es jetzt nicht an der Meisterschaft festmachen, sondern es war einfach am Schluss waren sie platt, da haben wir nicht das Glück gehabt und dann kommt Pech auch noch dazu.
Weil man muss ja sagen, das Tor, das am Ende die Playoffs entschieden hat, also die Serie in den Playoffs entschieden hat, das Ding geht ja einmal von 100 maximal rein, dieser komische Aufsetzer, dieser, ich weiß bis heute nicht, ob es ein Pass war oder ob es ein Schuss war.
Was ich denke, das war einfach typisch für die Serie, weil eigentlich haben wir bis aufs erste Spiel eigentlich, finde ich, waren wir immer die bessere Mannschaft gegen Hannover, aber ja, es hat dann irgendwie gepasst. Also ich glaube, das, wie es der Franz schon gesagt hat, also ich glaube, mit Gewinn der Meisterschaft war dann schon vielleicht erstmal so, oh, jetzt haben wir was erreicht schon diese Saison. Und dann haben eben die Sachen noch dazukommen, dass der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen mehr angeschlagen war, als wie es jetzt in der Öffentlichkeit immer jeder weiß, sage ich mal. Und ja, und in die Playoffs, da wird auch nochmal ein bisschen ein anderes Eishockey gespielt, das hat man dann auch gemerkt. Und ja, das war man vielleicht auch noch ein Teil zu unerfahren, muss ich sagen. Aber du kannst der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Also ich denke, wenn du gerade das letzte Spiel anschaust, also die haben wirklich alles, wir haben ja nur Gefühl auf ein Tor gespielt, dass wir haben halt die Scheibe nicht reingebracht und dann, wie du das gerade gesagt hast, und dann kommt so ein Wurf oder wie man es auch nennt, der wo dreimal aufhüpft durch drei Spieler durch und dann über den Torwartschienen drüber und dann ist der halt im Tor drin. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat die Mannschaft wirklich eine super Saison gespielt und ja, ich glaube, die können wirklich stolz sein, was sie erreicht haben.
Diese Nachtschicht wird uns in Erinnerung bleiben. Oh ja. 95. Minute, ich glaube, es war irgendwann 23.30 Uhr. 32, irgend sowas um den Dreh. Aber jetzt nehmen wir den Ball auf, oder wir sind ja beim Eishockey, nehmen wir den Puck auf, bitte, den uns der Franz Vodermeier hier zuspielt und gehen an den sportlichen Leiter weiter. Ist denn deine Analyse oder eine Schlussfolgerung der Saisonanalyse für dich, dass die Tiefe im Kader verstärkt werden muss?
Definitiv. Also ich glaube, da haben wir auch dran gearbeitet, da habe ich auch dran gearbeitet, dass man gemerkt hat, gerade zum Schluss hinaus, ja, da haben uns dann doch der ein oder andere gute Spieler gefehlt. Also da war dann schon die dritte Reihe, sage ich mal, mit jungen Spielern, unerfahrenen Spielern besetzt und da ist dann einfach die Belastung auch zu hoch gewesen. Also wir werden definitiv einen breiteren Kader haben, werden versuchen, auch Kooperationen zu machen, dass man den ein oder anderen Förderlizenzspieler dann vielleicht während der Saison auch so oft hat, dass er zur Not dann auch in die Playoffs eingesetzt werden kann. Aber grundsätzlich wollen wir uns schon so aufstellen, dass wir eigentlich ohne Förderlizenzspieler auskommen.
Derzeit läuft die Kaderplanung ja auf Hochtouren, es herrscht ein reges Treiben. Spieler kommen, Spieler gehen, quasi im Tagesrhythmus. Jetzt wenn wir einen sportlichen Leiter schon mal da haben, nimm uns mal mit, Jürgen. Nehmen wir exemplarisch einen Stürmer, nehmen wir Robert Hechtl, der von den selber Wölfen nach Weiden kommt. Da kommt jetzt der Jürgen Rumrich. Wie überzeugst du denn den Robert Hechtl nach Weiden zu kommen? Hast du den schon länger im Blick? Ist das ein Erstkontakt? Geht das über einen Berater? Nimm uns einmal kurz mit, wie läuft das ab?
Also meistens läuft es ja immer, die meisten Spieler haben ja jetzt Berater, sage ich mal, Agenten, du kriegst eigentlich fast täglich, kriegst du quasi Listen zugesandt mit Namen, wer auf dem Markt ist. Gut, der deutsche Markt ist, sage ich mal, überschaubar, da kenne ich eigentlich so gut wie jeden. Und ja, und dann schaut man halt, welche Positionen braucht man, welchen Spielertypen braucht man. Und bei Robert Hechtl ist mir halt aufgefallen, der hat jetzt auch ein bisschen Pech gehabt in der vergangenen Saison durch Verletzungen. Aber gerade dann zum Ende hinaus hat er wirklich sehr gut gespielt. Also vor allen Dingen, was uns ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht so das Gradlinige auch Richtung Tor, dass mal der Zug Richtung Tor geht. Wir haben viel so außen rum gespielt und ich glaube, er ist ein Spieler, der eher gradlinig ist, weil mit Nils Amanski, der darf mich auch nicht vergessen, der ist eigentlich auch ein sehr talentierter Spieler, fast die ganze Saison ausgefallen und da hoffe ich halt auch, dass der in der kommenden Saison wieder so weit fit ist, dass er uns auch weiterhelfen wird. Aber bei Robert Hechtl war es wirklich so, den habe ich die letzten Spiele dann beobachten können und habe mir gedacht, ein rechtschießender Stürmer ist ja auch nicht immer so einfach zu finden. Er ist noch jung und er ist hungrig, er möchte Erfolg haben, er möchte sich weiterentwickeln und deshalb habe ich gedacht, der passt sehr gut nach Weidner. Wir haben da auch, ich spreche mich da auch immer mit dem Sebastian ab, weil, im Endeffekt muss ja Sebastian dann auch die Mannschaft führen oder trainieren. Und wir waren beide überzeugt von ihm. Er bringt ein bisschen das Körperliche mit rein und deshalb haben wir uns dann für ihn entschieden. Und mein überzeugt, im Endeffekt haben wir ihm aufgezeigt, was er für eine Rolle bei uns spielen kann und was wir für Pläne haben, sage ich mal. Wo soll unser Weg hingehen? Und das hat er gut gefunden und und deshalb hat er sich dann für uns entschieden.
Aber jetzt nimm uns mal mit in diese Tiefen des Spielerscoutings. Sagt da der Jürgen Rumrich, schau her, Trainer, da ist meine Liste. Die Spieler würde ich holen. Dann sagt der Sebastian, ich habe aber auch eine Liste. Und dann gleichzeitig irgendwo ab und dann kommen wir unten 5, 6, 7, 8, 9 Spieler aus. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, es ist wirklich so, dass halt immer verschiedene Namen dann wieder rauskommen und dann sagt man, okay, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir jetzt eher einen spielstarken Mittelstürmer oder einen Power-Forward oder einen spielstarken Verteidiger? Und dann gehe ich auf die Suche und gebe ihm dann ein paar Namen. Er weiß ja selber auch ein paar Namen. Ich meine, der ist ja auch schon länger jetzt im Geschäft.
Schon dabei.
Von dem her, ja. Und dann spricht man sie ab und dann sagt man, okay, wer ist gut, wer könnte gut zu uns passen? Dann versucht man da Erstkontakt mehr aufzunehmen. Ich telefoniere dann auch gerne mal mit dem Spieler. Auch ich sage immer, der Trainer soll mit dem Spieler telefonieren, damit er einfach ein Gefühl bekommt, wie ticken die eigentlich. Weil vorher haben wir es ja schon kurz angesprochen, ganz wichtig ist, dass wir Einheit bekommen. Also gute Charakter brauchen wir in der Mannschaft, dass die wirklich dann, wenn es hart wird, dass die zusammenstehen. Und deshalb muss man da auch immer ein bisschen auf den Charakter natürlich legen. Es muss sportlich passen. Und wenn alles dann am Ende natürlich als Finanzielle, wenn das alles zusammenpasst, dann versuchen wir, dass wir es bekommen.
Geht das ausschließlich über Videostudium oder bist du auch im Stadion mal vor Ort, schaust dir einen an oder habt ihr vielleicht sogar Scouts irgendwo sitzen? Oder?
Die Scouts haben wir jetzt noch nicht, aber
das wäre doch was. Meine,
ja, das für die Zukunft, dann bauen wir das noch auf. Nein, aber das gibt es in Deutschland fast gar nicht. Also so ein Scout, so wie in Nordamerika, die wo da wirklich eigene Scout-Abteilung haben, das gibt es bei uns noch nicht. Aber wir haben natürlich viele Möglichkeiten. Da gibt es schon so Plattformen, wo wir dann viel Video schauen können. Natürlich, wir sind gut vernetzt, ich bin gut vernetzt, der Passer mittlerweile auch. Also das heißt, wenn man schaut dann, bei welchen Vereinen hat er schon gespielt, kennt man den Trainer, kennt man Spieler, dann ruft man da an beim Trainer, beim Spieler, beim Betreuer manchmal, wenn man kennt, weil man einfach ein Gesamtbild von dem Spieler haben möchte. Was bekomme ich da eigentlich? Und ja, und so läuft es dann ab. Und ja, über Videoschulung sowieso, Spiele schaut man sich an, verschiedene und versucht halt, sich da wirklich ein allgemeines Bild zu machen.
Und mit welchen Argumenten gehst du dann in dieses Telefonat mit den Spielern, immer nur mit der Zukunft, mit dieser Entwicklungsfähigkeit der Mannschaft? Oder gehst du auch ihn selber auf ein, wie er der Mannschaft weiterhelfen
kann? Ja, beides natürlich. Also was er uns bringen kann als Spieler, was seine Stärken sind, wo ich seine Stärken sehe, wo ich glaube auch, dass er sich noch verbessern kann. Und dann natürlich auch unsere Zielsetzung. Wo wollen wir hin? Und er könnte ein guter Teil davon sein.
Wie oft holt man sich da eine blutige Nase ab, dass einer auch schon mal sagt, nein, Herr Rumrich, danke, aber...
Ja, das kommt tatsächlich doch das eine oder andere Mal vor, aber jetzt in erster Linie hauptsächlich, weil wir jetzt in der Oberliga noch sind und weil man natürlich sich auch oft Spieler gerne wünscht, wo halt höherklassig gespielt haben und dann sagen die, nein, Oberliga, die sehen immer, dass das ein Schritt zurück ist, aber ich muss sagen, die Oberliga, also ich habe jetzt die letzten Spiele, wo ich da gesehen habe, die hat sich wirklich enorm entwickelt. Also da sind wirklich die Top-Mannschaften. Also es wird ein sehr gutes Eishockey mittlerweile gespielt. Es ist auch sehr professionell mittlerweile von vielen Vereinen geführt. Also es ist schon, hat sich schon enorm entwickelt und ich glaube, das verkennen einige.
Jetzt ist es ja so, das ist jetzt also öfters mal gefallen, in Weiden soll was entstehen, in Weiden soll was aufgebaut werden. Das weiß man ja wahrscheinlich auch über Weiden hinaus. Wie reagieren da jetzt andere sportliche Leiter bei anderen Vereinen, wenn jetzt du daherkommst? Ist es, reagiert da mal einer dünnhäutig und sagt, du pass mal auf, den langst du aber nicht an oder mit dem redest du nicht? Oder ist das ein Wettbewerb, wo jeder weiß, mei, jeder versucht seine Chance zu nutzen? Wie läuft das?
Ja, so ist es. Also bis jetzt hat sich noch keiner bei mir beschwert. Die sagen dann nichts als Flachse. Immer wenn ich an einen Spieler drohe, dann habe ich schon gehört, du bist droh und dann habe ich schon wieder keinen Scheiß gehabt, so ungefähr. Nein, aber mei, das ist das Geschäft. Also im Endeffekt schaut jeder, dass er die bestmöglichste Mannschaft zusammenbaut und da muss man einfach zum einen einmal schnell sein. Das ist auch wichtig. Das ist Gott sei Dank hier auch gegeben, dass ich wirklich schnelle Entscheidungen treffen kann. Das ist auch nicht bei jedem Standort so. Von daher war das von bis jetzt, bin ich sehr zufrieden damit.
Und jetzt, wenn man mal auf die aktuellen Transfers schaut, wir haben ja im Vorgespräch schon erfahren, dass ja vielleicht schon ein oder andere Transfer mehr eingetütet ist, als bisher veröffentlicht worden ist. Aber wir können arbeiten natürlich nur mit den Spielern, die wir schon sicher wissen. Mhm. Wenn der erste Eindruck nicht täuscht, es scheint, dass eine Verjüngung des Kaders eine etwas stärkere Priorität haben könnte, als es in den letzten Jahren der Fall war. Täuscht der Eindruck?
Ja, das täuscht vielleicht schon insgesamt. Wir wollen halt gute Spieler nach Weiden holen. Und ich schaue da jetzt nicht so unbedingt aufs Alter, sondern ich schaue in erster Linie, wie kann der uns helfen? Kann der uns auch langfristig helfen zum Beispiel? Macht es Sinn, dass man sagt, okay, den holen wir jetzt vielleicht bloß mal für ein Jahr. Das ist jetzt, aber ich glaube, wir wollen ja langfristig was aufbauen. Und das sind jetzt gerade, wenn wir über den Robert Hechtl auch gesprochen haben, das ist schon so ein Spieler, wo ich sage, ich möchte jetzt nicht jedes Jahr, sage ich mal, 10, 15 neue Spieler holen. Man möchte ja nur jedes Jahr punktuell sich dann verstärken. Und jetzt war schon eine gute Basis geschaffen in der Vergangenheit. Und jetzt muss man halt schauen, dass man jedes Jahr quasi eine Mannschaft baut, dass die halt jedes Jahr ein bisschen vielleicht weniger Spieler ausgetauscht werden. Das ist so mein Ziel.
Welche Rolle spielt der regionale Bezug? Hat der irgendeine Rolle? Weil es fällt schon auf. Selb, Bayreuth, jetzt der Neueste, der Gläser, glaube ich, ja, wohnt in Kreußen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Spielt das eine Rolle in den Verhandlungen?
Das hat auch mit eine Rolle gespielt, also weil natürlich gerade beim Luca Gläser, dem seine Frau kommt daher und die Nähe dann zu den Schwiegereltern, sage ich jetzt einmal, gerade wenn man Familie hat, ist das nicht so unpassend. Nein, aber das spielt auch natürlich eine Rolle, aber eher nebensächliche.
Wie genau kann man denn eigentlich im Spieler im Vorfeld auf Herz und Nieren überprüfen, weil oftmals der Ausspruch kommt, der muss einfach charakterlich zu uns passen. Ist das überhaupt möglich und wie hoch ist denn das Risiko oder wie versucht man, das Risiko eines Fehlgriffs möglichst minimal zu halten?
Ja, das habe ich ja gerade angesprochen. Also durch viele Telefonate, ich meine, im deutschen Markt kennt man ja sehr viele oder kennt man ja fast alle Spieler und man unterhält sich ja, sage ich mal. Und der eine sagt halt, du, das ist ein Depp, den brauchst du jetzt, lass die Finger davon. Oder die sagen, hey, super Typ, der gibt ihm alles für die Mannschaft, der ist voll engagiert, super Einstellung. Und genau so geht man da im Endeffekt vor. Ich meine, die hundertprozentige Garantie haben wir am Ende ja nie, weil es hat es ja oft gegeben, dass ein Spieler woanders überragend performt hat und dann kommt er zu einem Standard und auf einmal geht hinten und vorne nichts. Also ich denke, die hundertprozentige Garantie gibt es im Sport nicht, aber man versucht halt das möglichst, sage ich mal, wirklich so viel wie möglich abzusichern, dass man halt sagt, da ist man auf dem richtigen Weg.
Jetzt sind ja schon etliche Transfers bekannt geworden, also etliche Verpflichtungen von euch sind schon kommuniziert worden. Ein paar andere werden, vermute ich mal, die nächsten Tage, Wochen noch kommen. Sind da schon Spieler dabei, wo du sagst, dessen so diese Charakterköpfe, ey, in der Crunch-Time, Overtime, Playoffs.
Gegen die Hannover
Indians. Gegen Hannover
Indians. In der zweiten Verlängerung.
Das sind die, die da einen Unterschied machen, weil also das ist so mein Eindruck, Mannschaft kann Talent haben und alles so viel sie will. Gerade in diesen entscheidenden Momenten kommt es am Ende vielleicht ein bisschen eher auf den Charakter. Nur eine ganz kurze Erinnerung, Meistersaison ERC 2014, da hat der Kapitän einen Schlagschuss aufs Daumengelenk bekommen, der Daumen war gebrochen, war ein Playoff-Spiel, er hat gesagt, tapet's mir den Handschuh an Schläger und hat weitergespielt. Also das sind so diese Typen. Ist da jetzt schon einer dabei, wo du sagst, hey, Crunchtime, das ist er?
Ja. Definitiv. Aber ich konnte es jetzt nicht sagen.
Also, der ist noch nicht bekannt.
Der ist bekannt. Quasi nicht bekannt.
Da kommt nur ein Granate, ist eh schon.
Sehr gut. Also wir haben ja vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich bin natürlich von den Planungen schon sehr weit. Und bei dem einen oder anderen fehlt vielleicht, habe ich zwar schon die Zusage, aber fehlt nur die Unterschrift. Von dem her wollen wir auch immer erst was veröffentlichen, wenn dann auch wirklich alles, sage ich mal, in trockenen Tüchern ist. Aber ja, da ist auf jeden Fall dabei, aber grundsätzlich gilt einfach, wir wollen uns halt auch breiter aufstellen, heißt auch zum Beispiel auf der Torhüterposition, da werden wir sicherlich uns so aufstellen, dass wir, sage ich mal, schon zwei erfahrene Torhüter haben werden, weil das einfach aus meiner Sicht wichtig ist, gerade in der entscheidenden Phase dann, dass, wenn, man hat es jetzt bei den Hannover Scorpions gesehen, da ist dann der erste Torwart ausgefallen, der zweite war ein junger Torwart, ich meine, dem kannst du jetzt keinen Vorwurf machen, aber der ist halt einfach noch nicht so weit gewesen und das wollen wir einfach ausschließen und deshalb werden wir da schon uns sicherlich breiter aufstellen.
Bleiben wir gleich bei der Position, Torhüter, Jaro Hübel ist verlängert, es kommt noch ein neuer, wenn ich das jetzt schlussfolgere. Was bedeutet das für Enio Albrecht? Bedeutet das Position 3 oder schaut es eher nach Wechsel aus?
Da wird es wahrscheinlich eher nach Wechsel ausschauen. Da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Aber er muss ja Spielpraxis bekommen, weil er ist ja noch jung. Und ich weiß, als Torwart ist es immer schwierig. Es kann halt nur einer spielen, sage ich mal. Von dem her ist es wichtig, dass er halt auf jeden Fall auch Spielpraxis bekommt. Aber wie gesagt, wir haben dann im Jaro haben wir, ich meine, den besten Torhüter von der vergangenen Saison, der hat eine überragende Saison gespielt. Das soll jetzt auch nichts heißen, dass wir unzufrieden mit ihm sind, sondern im Gegenteil, das soll uns einfach noch mehr Sicherheit geben, gerade im Endspurt dann.
So gut der Jaro Hübel in der Hauptrunde war, ich glaube, in den Playoffs, da tritt man nicht zu nahe, wenn man sagt, da hat er nicht seine Top-Leistung abrufen können. Wäre es dann da schon gut gewesen, wenn man einen adäquaten Ersatz in der Hinterhand gehabt hätte? Hätte man da den Jaro wirklich einmal rausgenommen?
Das ist jetzt Spekulation. Also ich glaube, das jetzt am Jaro festzuhalten, das wäre jetzt, glaube ich, auch unfair ihm gegenüber, weil ich glaube, wir haben ja die teilweise, wenn ich da die Tore anschaue, wo wir bekommen, die Gegentore, da haben ja teilweise die Tore wirklich aufgelegt, sage ich mal. Die waren dann allein vor ihm gestanden, was soll er da machen? Also von dem her, ich glaube, da war grundsätzlich, wie wir es vorher schon angesprochen haben, ich glaube, da war vielleicht durch den Gewinn der Meisterschaft vielleicht erstmal so, hey, wir haben jetzt schon was erreicht und dann war vielleicht, die wollten dann schon weiter, aber irgendwie hat vielleicht das letzten 5% gefehlt, wo man halt gesehen hat, okay, das wenn es jetzt noch gemacht hätte, dann hätten wir es geschafft.
Gehen wir eine Stufe weiter vor auf dem Eis, gehen wir in die Verteidigung. Also ich habe mich jetzt an der Homepage schon mal orientiert, der Blue Devils. da sind aktuell als Verteidiger gelistet Ralf Herbst, Adam Schusser, Dominik Müller, Moritz Schug und Alessandro Schmidbauer. Schug neu aus Bayreuth, also DL2, Schmidbauer, neu aus dem Nachwuchs vom EV Landshut, ausgebildet bei Red Bull Salzburg auch. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber ist da jetzt auch nicht dieser Crunch-Time-Spieler, aber ist da dieser Wunschspieler vom Trainer, vom Sebastian Buchwieser, der im Spielaufbau starke Verteidiger mit einem starken Pass, ist der da schon dabei?
Ja, sind tatsächlich beide. Also, also Schuck macht dann sehr, ist läuferischer sehr stark und ist auch rechtsschießender Verteidiger, ist auch wieder sowas. Also wir sind sehr froh, dass wir jetzt drei rechtsschießende deutsche Verteidiger haben. Also das gibt's, also ist sehr schwer zu finden, sage ich mal. Mhm. Und ja, der kann einen guten ersten Pass spielen. Der hat auch, Moritz Schuck hat auch im letzten Jahr ein bisschen Verletzungspech gehabt, hat dann zum Schluss schon sehr viel gespielt, aber der wird bei uns auch eine andere Rolle natürlich übernehmen wie jetzt in Bayreuth, das ist ganz klar. Und das, da muss er vielleicht auch erst ein bisschen hineinwachsen. Und beim Alessandro, da beim Schmidbauer, da ist so, der hat schon ein paar Spiele, der hat glaube ich schon über 20 Spiele jetzt in Passau gespielt, also der kennt schon die Oberliga, da hat er sehr gut, also der Trainer war überzeugt von ihm. Ich habe ihn ein paar Mal auch schon live spielen sehen. Also er ist läuferisch gut. Der hat ihm wirklich einen guten ersten Pass. Also der ist ja körperlich jetzt nicht so der Größte, sage ich mal. Aber der, ich meine, im modernen Eishockey brauchst du das jetzt ja gar nicht mehr so. Also jetzt ist so, der wird sicherlich seinen Weg machen, aber das ist eher so ein Projekt, wo ich sage, der braucht Entwicklung, aber die Entwicklung soll er bei uns machen. Und den wollen wir halt so nach und nach heranführen.
Wie viele Verteidigerpositionen plant man da ein?
Also ich werde mit 8 Verteidiger planen, plus vielleicht noch einen oder anderen Förderlizenzspieler.
Moment, 1, 2, 3, 4, 5 hätten wir da jetzt. Jetzt kann ich aus der letzten Saison nämlich einmal noch die Namen Schreier, Schmidt, Ostwald. Gott, hoffentlich vergesse ich jetzt keinen. Gibt es da eine Tendenz, was mit denen passieren wird?
Also bei Schreier schaut es sehr gut aus, sage ich mal, bei Mirko. Genauso bei Melia. Und dann wird eine Position, haben wir uns diesmal entschlossen, dass wir einen Ausländer noch dazu nehmen.
Das sind doch schon mal Aussagen, also können wir schon mit leben.
Also es wird auch ein spielstarker Verteidiger sein, der wo halt gerade im Powerplay, der wo da quasi an der blauen Linie da die Geschicke leitet und der wo dann auch, wenn es hart auf hart kommt, viele Minuten spielen kann.
Okay, Tom, warst du eigentlich Stürmer? In deiner glorreichen Eishockey-Karriere?
In meiner glorreichen Eishockey-Karriere, die Stürmer, naja, meine Kumpels, die bei mir Stürmer gespielt haben, ich glaube, bei denen langt es alle nicht für die Blue Devils.
Ist egal, schlechte Überleitung, oder? Machen wir einen Sturm.
Ja, im Sturm derzeit Chad Besson, Rubisch, Heinisch, Thielsch, Luknowski, Samanski, Voigt der Neuzugang auch, DEL2, aus Kaufbeuren, gerade schon erwähnt, der Hechtel, auch DEL2, selber Wölfe, und der Luke Gläser, auch DEL2, Grimmitschau. Das ist ja schon mal eine Ansage, also recht viel DEL2-Erfahrung, teilweise auch mit DEL-Erfahrung, Fishtown Penguins, was glaube ich.
Ja, genau.
Aber Fans warten jetzt natürlich ein bisschen drauf, was ist mit dem Homjakovs, was ist mit dem Siller?
Ja, also ich sag beim Philipp Siller, dass wir da gern wollen, dass der hier in Weiden bleibt, der hat ja letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt. Ja. Da sage ich jetzt einfach mal, das schaut sehr gut aus, dass er bei uns bleibt, auch wieder spielt, ja. Und ich meine, das ist ein Weidner Eigengewächs, allein schon wegen dem. Und der hat jetzt aber auch überragende Saison gespielt. Und gerade die Reihe mit Heinisch, Rubesch und Siller, die war ja sehr gut, sage ich mal, bis dann der eine oder andere da mal ausgefallen ist. Also von daher wäre das ja, sage ich mal, nicht so gut, wenn man die jetzt beibehalten würde.
Der hat ja bei uns im Podcast erzählt, wie er welche Rolle eigentlich der Trainer für ihn spielt und wie das ihm geholfen hat, eigentlich wieder auf dieses Level zu kommen, das er eigentlich hat, dass er jetzt diesen Trainer hat.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Folge 2 mit Philipp Siller, die kann echt nur jedem ans Herz gelegt werden. Fernab vom Eishockey, dass ein junger Sportler, überspitzt formuliert, jetzt dermaßen die Hosen runterlässt und da ein Seelenstriptease hinlegt und wirklich in sein Innerstes blicken lässt, warum es in der Vorsaison, also in der, eigentlich muss man sagen, in der Vorsaison, überhaupt nicht funktioniert und er teilweise auf der Tribüne gesessen ist, nicht im Kader war. Und dann so, wie er so zurückkommt, also Hut ab, kann ich echt nur jedem ans Herz legen, eine sehr gewinnbringende Folge. Aber das ist ja schon mal was, dass man zumindest einmal mit Philipp Siller hier beim Oberpfalztag einen Oberpfälzer verlängern können, fast schon.
Und jetzt kriege ich gleich Ärger mit meinem Pressesprecher.
der noch mehr loslassen. Der zuckelt da nervös hin und her, aber nee, dann ist natürlich die Personalie Homjakovs noch. Wie ist da der Stand? Deutet sich da vielleicht sogar Abgang an?
Ja, da sind wir in sehr guten Gesprächen und sind wir eigentlich auch schon sehr weit. Also das sehe ich eigentlich jetzt auch sehr positiv eher.
Also das nehmen wir doch mit. Da bringen wir doch gute Neuigkeiten hier mal rüber. Auf die Abgänge, wenn wir kurz blicken, wie kam das intern an? Zumindest für uns, die den externen Blick haben, kam der Abgang von Dennis Palka nach Hannover zu seinem Bruder Robin, die jetzt gemeinsam für die Indians stürmen werden künftig, schon überraschend. War das für euch auch überraschend oder hat sich das abgezeichnet?
Also es hat sich wirklich so abgezeichnet. Es war einfach so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, da war das eigentlich schon so eine Woche vorher oder so waren da schon Gespräche, haben da stattgefunden. Okay. Und der muss wohl ja ein sehr gutes Angebot aus Hannover haben und im Endeffekt wollten und haben, sind wir da einfach dann nicht mitgegangen. Und er wollte halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, er wollte auch wieder mehr an seine Heimat oder mit seinem Bruder mal zusammenspielen.
Und jetzt, wenn man mal vom speziellen Fall Palka weggeht, mal wieder ins Allgemeine abdriftet, in einem solchen Fall, wenn ein Spieler sagt, ich will weg, ich möchte gerne was anderes machen. Man kennt das aus dem Fußball, diese Diskussion mit Verträgen und so weiter, aber sind da im Verein in gewisser Weise schon die Hände gebunden, wenn ein Spieler weg will?
Ja, wenn er weg will, sowieso. Also da macht es auch keinen Sinn. Natürlich versucht man ihn mit Argumenten zu überzeugen, warum es besser ist bei uns, wir und so weiter. Aber wenn einer schon vom Kopf her, sage ich mal, ist, ich habe es auch schon oft erlebt, dass ein Spieler hat noch einen gültigen Vertrag gehabt und der wollte dann nicht mehr bei dem Verein spielen. Ja, das macht keinen Sinn. Natürlich sträubt man sich da zuerst, aber im Endeffekt hat man nur Ärger. So ist meine Erfahrung, dass wenn ein Spieler eigentlich mit dem Kopf nicht hundertprozentig bei der Sache ist, und das brauchen wir eben nicht. Ich habe es vorher angesprochen, wir brauchen Spieler, die hundertprozentig für Weiden brennen, die wo hier alles geben wollen und wenn einer da nicht hundertprozentig dabei ist, dann macht es keinen Sinn.
Da wären wir wieder beim Thema Charakter, das wir vorhin schon thematisiert hatten. Um das vollständig zu machen, verlassen haben weiterhin Jeremy Lucchini, Dominik Pisco, Mark Heatley, Leon Hartl und Rob Brown. Damit wollen wir jetzt das Thema Kaderplanung beiseite schieben und damit man Franz Vodermeier, der jetzt da hier mal beim Sportlichen, hat er schon mal gesagt, da lasse ich ihm Jürgen aber den Vortritt. Wir bleiben zwar sportlich, aber wir gehen eine von der Altersstruktur ein bisschen nach unten, werden ein bisschen jünger. Wir kommen zum Nachwuchs. Franz, vielleicht kurz, das ist zwar auch, fällt ins Aufgabengebiet vom Jürgen mit rein. Wie kannst du die aktuelle Situation, wie würdest du die beschreiben? Ich glaube, so richtig zufrieden, wie es zuletzt gelaufen ist, könnte nicht sein, oder?
Na gut, ich will der Jugend jetzt gar nicht zu nahe treten, aber die Corona-Einflüsse hat jeder mitgekriegt. Jetzt nicht nur in Weiden, sondern auch mit den anderen Vereinen. Das heißt, die Anzahl an jungen Spielern, egal ob man jetzt U15 nimmt, U17 nimmt, U20 nimmt, das belastet natürlich schon sehr, sehr viele. Und wir haben dann auch intern gesessen, also da muss ich jetzt wirklich eigentlich den Ball an meine Kollegen vom Verein dann weiterspielen. Die waren gesessen und überlegt, was müssen wir denn in der Zukunft tun? Dass man ganz vorne anfangen muss, bei den Kindern, bei den ganz Jungen natürlich, um langfristig da wieder genügend Nachwuchsspieler heranzuziehen. Das war von vornherein klar. Deswegen haben wir ja gerade bei der Trainer Seite gut aufgerüstet. Jetzt haben wir ja drei hauptamtliche Jugendtrainer und eine riesen Anzahl an Nebenamtlichen, die also dann wirklich alle Jugendmannschaften nach vorne bringen wollen. Das ist das eine. Aber wir wissen, wir haben natürlich eine riesen Baustelle, gerade in allen Vereinen bei U17, U20 und die ganzen Diskussionen rund um die Anzahl an EU-Ausländern und sonstiges, wo wir dann sagen, was wir müssen jetzt eine gewisse Zeit einfach einmal überstehen. Wir müssen da aktiv werden, wir müssen ähnlich wie bei der ersten Mannschaft attraktiv sein in Weiden, damit Spieler zu uns kommen. Ja, und da brauche ich die sportliche Perspektive wieder. Da brauche ich auch das Thema, gerade wenn ich an ältere Spieler denke, Thema Ausbildung. Wie bringe ich jetzt Spieler hierher nach Weiden? Wenn ich sage, ja, wir haben genügend Gesellschaft und Sponsoren, die alle Mitarbeiter suchen, die alle Auszubildende suchen. Und das sind natürlich so Argumente, wo man sagt, okay, da können wir was tun, um das Hauptthema Nummer 1, Anzahl der Spieler, einfach zu verbessern. Weil die Spielerbreite bei der Jugend, das ist noch enger, wie es bei der ersten war. Da müssen wir und da werden wir natürlich dann auch, sage ich mal, Gewehr bei Fuß stehen, um den Standort Weiden in der ganzen Oberpfalz ein bisschen auszubauen.
Jetzt hat ja in der letzten Folge der Sebastian Buchwieser seine beiden Kinder schon als Neuzugänge angepriesen. Da will ich jetzt nicht nachstehen. Mein Sohn ist 8 Monate. Wann fängen wir denn an? Wir ziehen jetzt nach Weiden, mein Sohn wird 8 Monate und da schaut man schon.
Ja, beim Kids Day, wenn ich dir ins Wort fallen darf, ja, der Jürgen kann es genauer beschreiben, aber da fangen wir halt an. Also wenn es halt Lauferkinder, Kinder Schützschuhe anziehen schon bald, also 4, 5 Jahre, ist natürlich schon sehr früh, aber sagen wir 5, 6 Jahre, Jürgen, oder?
Ist unterschiedlich. Also wenn, es kommt immer darauf an, du kannst es ja nicht zwingen, die Kleinen. Also wenn der einer Spaß hat und aufs Eis geht und nicht gleich das
Weinen anfängt. Also wenn er noch ein Papa kommt, ist er ein Sportnarr.
Ja, also dann ist er schon mal eine gute Voraussetzung. Das heißt, er soll aufs Eis gehen, vielleicht, wie du gesagt hast, oder es gibt ja die Laufschule bei uns, dann soll er da mal mitmachen und wenn er da Spaß hat, dann kann er da mal dabei bleiben. Und dann, sage ich mal so, ab 6 sollte er dann schon regelmäßig dann ins Training auch kommen.
Okay, dann mache ich also noch das Training zu Hause. In der Einfahrt werden wir noch weiter trainieren. Aber bleiben wir mal beim Nachwuchs.
Genau, wie wichtig sind denn eigentlich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Verein? Sebastian Buchwieser gesagt, Weiden, unser roter Faden heute, in Weiden sowas entstehen. Aber welche Bedeutung haben die uns da gleich mal angeschlossen? Wird es nicht immer schwieriger auch für junge Leute aus dem eigenen Nachwuchs, je größer die Klasse wird, des Vereins, also je höher die Liga wird, je größer die Herausforderungen sind.
Du meinst, desto größer wird der Sprung dann. Ne? Ja, wenn genau, ich eben dann genau. Sag irgendwann vielleicht einmal, wenn wir Liga höher sein sollten, nicht nur in die Oberliga reinspringen halt nach der Jugend, sondern gleich in die DL2 ist unmöglich. Deswegen muss man da konzeptionell natürlich auch weiterdenken. Das haben wir jetzt gemacht. Wir waren, wie gesagt, vor 14 Tagen benannt gesessen. Was gehört dazu? Jetzt schmeiße ich mal das Argument wirklich rein, weil man hat immer zwei Schienen. Du hast die Leistungssportschiene, sage ich mal, wo die erste dann dahinter steht, aber du hast da viele Spieler, die vielleicht das gar nicht schaffen, sportlich oder gar nicht können, beruflich, von der Schule her. Und dann ist das ganze Thema 1b natürlich immer so ein Riesenthema. Und da haben wir uns natürlich auch schon, insbesondere die Jugend natürlich, Gedanken gemacht und gesagt, das bräuchte man eigentlich. Und da sind wir jetzt dabei, das auszuarbeiten, dass wir das hinkriegen. Das Hauptproblem ist zwar immer die Eiszeit, aber die Organisation drumherum muss auch gemacht werden. Aber von unserer Seite her kann ich das nur begrüßen, dass man dann sagt, ich muss den Jugendspielern dann in Weiden eine Perspektive bieten. Wenn ich nicht in die erste komme, kann ich trotzdem weitermachen und kann dann in die 1b dann rutschen. Und die 1b hat man bisher nicht. Ob das jetzt das Richtige ist, wie gesagt, das wird jetzt gerade ausgearbeitet, da überlegt man, ob eine Kooperation dann die bessere Alternative ist. Dafür haben wir unsere sportlichen Verantwortlichen, die sitzen da auch benannt. Aber von unserer Seite der Organisation, wir haben gesagt, wir fördern und fordern dann natürlich schon die Rezepte für die Zukunft, dass wir eigentlich viele Spieler herholen und erhalten können. Und das müssen natürlich die Spezialisten sagen, wie man es jetzt richtig macht. Wir als Fußballer, ehemalige, wollen da jetzt nicht uns zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir werden die Rückendeckung eigentlich für das ganze Projekt dann geben, dass wir die richtigen Sachen machen, um Spieler nach Weiden zu holen, wie gesagt, und auch in Weiden zu halten. Dass nicht alle nach Pegnitz gehen oder nach Amberg, sondern dass man halt schon sagt, wir wollen da langfristig auch diese Schiene dann aufbauen, dass für junge Spieler auch wirklich attraktiv ist, da zu bleiben. Und nicht zu sagen, oh, ähnlich wie in Selb, die ja dann das gleiche Problem gehabt haben und jetzt sind die in der DL2. Mhm. Und dann aus der U20 DL2. Es gibt immer wieder welche, aber wenn jemand so gut ist, wie unser Adrian Klein zum Beispiel, ne, die springen ja dann vielleicht gleich noch einen, zwei Schritt weiter. Und ist ein Riesenthema, klar, aber wir freuen uns auf die Aufgabe. Ich weiß von der Jugend, die tun jetzt alles. Jetzt mit den Trainern haben wir jetzt begonnen, die Organisation. Da haben wir natürlich auch die Rückendeckung von Stefan Ziegler, muss man klipp und klar sagen.
Er sagt immer,
macht's das Richtige. Aber jetzt sind dann die Spezialisten sagen, was richtig ist. Und nicht die, die immer meinen, Spezialist zu sein. Deswegen halte ich mich da raus. Ich wundere mich immer, was ich alles lesen muss, was richtig wäre. Und deswegen haben wir dann in unserem Konzept gesagt, wir holen uns Spezialisten in die Mannschaft, die halt aus Eishockey leben und erlebt haben, wie der Jürgen zum Beispiel.
Und jetzt, wenn wir schon in Amberg sind, ich weiß nicht, wie der aktuelle Status ist, aber vielleicht kann das der sportliche Leiter mal sagen. Der ESC war ja trotzdem schon so ein Kooperationspartner bislang. Mit Leon Hartl, glaube ich, auch, der als mit einer Förderlizenz dann gespielt hat. Wie ist da der aktuelle Stand? Wird das weiter ausgebaut werden?
Also wir haben schon, Gespräche haben schon stattgefunden. Wir sind da ja auf einem guten Weg, sage ich jetzt einmal. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir das Gleiche wieder so fortführen. Das heißt zum einen natürlich auch für unsere DNL-Spieler wäre das halt interessant, in die Bayernliga zu gehen oder der ein oder andere Spieler, so wie es letztes Jahr auch war, sage ich mal, da hat uns ja auch mal der Torwart, der Bettke ausgeholfen. Also von dem her kann ich mir das durchaus vorstellen, aber final ist jetzt noch nichts geklärt, aber beide haben Interesse und das ist schon mal das Wichtigste und ich glaube, in der Vergangenheit hat es sehr gut funktioniert, also warum soll es nicht in der Zukunft auch wieder so sein?
Die drei hauptamtlichen Trainer, die sind gerade schon angesprochen worden, die jetzt das erste Mal in Weiden tätig sein werden, aber ein Trainer gewinnt halt jetzt alleine keine Spiele. Was sind für spezielle Maßnahmen geplant, um mehr junge Leute in und um Weiden aufs Eis zu bekommen?
Also in erster Linie muss man jetzt versuchen, dass man in der Laufschule sehr aktiv ist, dass man es sind ja am Vormittag immer sehr viele Schulen, sage ich mal, im Stadion, wo da Eis laufen. Also in die Richtung muss man gehen, Kindergärten, dass man die Kinder quasi zum Eishockey führt, ein bisschen. Das ist eigentlich der Weg, dass man auf uns aufmerksam macht, dass man, sage ich mal, präsenter wird insgesamt, dass man einfach verschiedene Möglichkeiten den Spielern anbietet, was das, ich meine, Spaß macht, Eishockey sowieso. Ich meine, der, wo man ja auf dem Eis gestanden ist, der sagt, hey, das ist die schönste Sportart der Welt. Aber wichtig ist, dass man die Kinder oder auch die Eltern, gerade die Jungen, weil ich meine, die sind ja teilweise gerade bei der Laufschule schon sehr, sage ich mal, muss die Eiszeiten sehr, sehr früh. Von dem her müssen die Eltern da auch dahinter stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube grundsätzlich, der Franz hat es gerade angesprochen, wir haben uns jetzt breiter da auch aufgestellt und das muss jetzt ja auch erst wachsen, das muss jetzt erst rumsprechen. Man muss da verschiedene Trainingsmöglichkeiten dann anbieten. Und wenn man das schafft, dass man sagt, wir kriegen jetzt mehr Kinder von unten rein, dann kommen oben auch mehr raus, sage ich mal. Und das ist einfach, man muss auch wissen, dass beim Nachwuchs, das ist keine Arbeit von heute auf, oder man sagt jetzt ändert man was und nächstes Jahr sind wir dann schon gleich um einiges besser. Es muss dann schon Entwicklung sein, das geht über 5 bis 10 Jahre, wo man dann wirklich sagen kann, in 10 Jahren muss man dann den Level erreicht haben, was wir uns vorstellen.
Vielleicht ganz kurz nur zum Abschluss vom Thema Nachwuchs. Wenn jetzt irgendjemand hier zuhört, der sagt, meine Kinder sind jetzt 4, 5, 6, ganz banal, wo wendet er sich hin? Wo kann er sagen, ja, ich hätte gern, dass meine Kinder Eishockey ausprobieren wollen oder die haben da Bock drauf, die haben vielleicht in der Einfahrt schon ein bisschen mit dem Schläger rumbolzt und so weiter. Wo wenden sie sich hin?
Ja, ich denke, da gibt es einen Ansprechpartner bei
ja gut, wir haben grundsätzlich einen Jugendleiter. Ja, also, ich möchte jetzt nicht auf die Homepage wieder verweisen, wo dann immer alles steht, aber die Jugendleiter sind halt, oder der Jugendleiter ist immer der erste Ansprechpartner oder halt der Vorstand vom Verein, dass man das dann im Detail und mit die einzelnen Trainer, aber die sind da alle gelistet, da kann man sich am besten
hinwenden. Also einfach auf die Vereinswebsite gehen,
schauen, genau, ja, Ansprechpartner. Da stehen die dann alle, sich einfach da melden. Das Sommertraining bei der Jugend, müsste das Lügenjugend, beginnt die oder nächste Woche dann, glaube ich. Ne?
Ja,
die fangen jetzt schon wieder an. Da sind dann auch die Trainingspläne sind da hinterlegt, dass man weiß, und die trainieren ja, glaube ich, 3-mal in der Woche. Da ist jeder herzlich willkommen dann auch und das ist ganz unkompliziert, dann muss man also nichts Großartiges erstmal mitbringen, sondern Kontakt aufnehmen und da wird das dann erklärt, was man mitbringen muss und wann das läuft und wie das läuft.
Gut, dann glaube ich, so ist es gewesen sein zum Thema Nachwuchs und insgesamt bewegen wir uns ja jetzt aufs Ende zu, aber ein Thema hätte ich gerne noch ganz kurz angesprochen, ist wahrscheinlich auch schnell erledigt. Ein Thema geistert ja so durch Weiden, also das hat man jetzt schon von diversen Ecken, von diversen Seiten gehört, Stichwort Stadionneubau. Ohne jetzt da zu sehr in die Details gehen, weil wahrscheinlich ist noch gar nichts spruchreif, aber könntest du zumindest bestätigen, dass es zumindest Überlegungen gibt zu diesem Thema?
Ja, was heißt Überlegungen zum Thema Stadionbau? Wir haben ja, ich weiß nicht, der Fabian, ob er damals schon dabei war, wo wir vor 3 Jahren schon unsere Vision einmal vorgestellt haben, wo das Eishockey in Weiden mal hin soll. Und das ist ja, wie der Name schon sagt, etwas ganz was Langfristiges, so eine Vision. Und das beinhaltet eine viele Möglichkeiten. Aber um so eine Entscheidung zu treffen mit der derartigen Tragweite, kommen natürlich viele Dinge dazu. Ich will jetzt nichts ausschließen, will aber jetzt aber nichts forcieren, weil wir haben eins der schönsten Stadien in ganz Deutschland, das kommt dazu. Aber wir haben natürlich jetzt gerade, weil wir über Jugend gesprochen haben, schon viele Defizite. Ne? Kabinenproblematik als erstes einmal angesprochen. Fitnessraum, Videoraum, sonstiges. Parkplätze ist ja dann für alle, die an Stadien auch immer fahren, so ein Thema. Also es gäbe schon in der Vision eine Idee, das könnte man schon schöner haben, aber dazu gehören halt viele Dinge und das ist was Langfristiges. Ausschließen will ich jetzt gar nichts, weil wir, wie gesagt, alle Themen auf den Tisch gelegt haben und wenn das irgendwann einmal käme, ich würde mich freuen, wenn sowas der Fall sein sollte, aber das ist noch ganz weit weg.
Gut, so das war Thema. Für mich jetzt ein sehr diplomatisches Ja, aber noch nicht gleich.
Ja, es gehört ja viel dazu. wenn man dann sagt, ein zweites Stadion in Weiden macht sowas Sinn, wie vielleicht ist das gar kein Eisstadion. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und der Stefan Ziegler will das ja gar nicht verschweigen, hat ja in seinen Statements und seinen Interviews auch immer, er will ja für die Öffentlichkeit was tun. Er macht es ja nicht aus Eigeninteresse, sondern er sieht die soziale Verantwortung in gewissen Dingen, da was zu tun. Und er will das unterstützen mit seinen Möglichkeiten. Und da kann er natürlich in seinen Kopf auch nicht reinschauen, was er will, wann er es will, wie er es machen will.
Und zum Bauen hat, da hat er ein bisschen Ahnung.
Ja, und man hat es ja gesehen, nicht so leiden, was jetzt im Stadion schon bewegt hat. Jetzt das nächste, was wir planen, sind ja so Holzcontainer als Umkleidekabinen im Stadion hinten im hinteren Bereich, dass wir einfach mehr Platz haben für die Kinder zum Umkleiden, weil wir das halt einfach brauchen. Und ja, so eine Vision beinhaltet viele Dinge dann auch. Wo soll die Reise hingehen beim Eishockey in Weiden? Aber da muss man immer Zwischenschritte erst einmal oder Zwischenziele erreicht sein, um dann wieder weiterzumachen und jetzt schon an übermorgen denken. Das ist gar nicht die Idee, sondern das Step by Step, würde ich mal sagen.
Stellen wir die kühne These auf. Sollte es dieses Thema relevant werden, wird es am Holz nicht mangeln. dann zum Abschluss brauchen wir jetzt nur die hellseherischen Fähigkeiten unserer beiden Gäste. Der Jürgen Rumrich hat zum Einstieg die gerade laufende WM schon angesprochen. Dann wollen wir den Blick doch aufs große Eishockey mal werfen. Zwei Fragen. Wie weit kommen die Deutschen und wer wird Weltmeister?
Hui. Also, das kann jetzt einfach zu beantworten. Aber die Deutschen haben gestern gerade gegen Slowakei ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich sage mal, Viertelfinale ist Pflicht mit der Leistung. Und wer mir wirklich, ich meine, alle Mannschaften konnte ich bis jetzt noch nicht sehen, aber Kanada hat schon einen sehr starken Eindruck gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also die Deutschen auch schon sehr gut verkauft.
Ja, haben sie auch, aber ich sage, Kanada war schon also sehr, sehr stark und von daher kann ich mir vorstellen, dass Kanada das vielleicht sogar wiederholt, wieder Weltmeister zu werden.
Ja gut, zu den Deutschen, ich sehe es wieder Jürgen, also Viertelfinale dürfen wir mit der Leistung, wenn es so konstant bleibt, auf jeden Fall erreichen. Ziel vielleicht Halbfinale. Ist mit Sicherheit dann drin, kommt drauf an, wo wir rauskommen jetzt in der Vorrunde. Gut, Kanada haben wir heute jetzt gesehen, die Finnen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber daheim sind sie natürlich mit Sicherheit mit dem Rückenwind der eigenen Fans auch nicht zu vernachlässigen. Also die zwei, wenn ins Finale kommen, wäre jetzt keine große Überraschung.
Und zum Abschluss kommen wir wieder zum Weidner Eishockey noch, was bei den bisherigen Vertragsverlängerungen oder bei den Neuzugängen aufgefallen ist, dass alle in ihrer Vorstellungen mit einer Deutlichkeit, die man bisher nicht gekannt hat, vom klaren Saisonziel Aufstieg in die DEL2 gesprochen haben. Wie sehen denn das die Vereinsverantwortlichen? Ist das dann mit Einstieg in die neue Saison auch klar das Ziel, das hinter dem alle stehen?
Naja, so ganz klar formuliert nach außen haben wir es noch nicht, haben wir vorhin gerade darüber gesprochen, dass man immer einen Schritt weiterkommen will, ist auch klar.
Dann ist noch so viel Luft.
Ja, ich kann es ganz einfach sagen, Fabian. Also letztes Jahr waren wir Meister und haben wir eine Goldmedaille gekriegt und einen Pokal. Und haben wir gesagt, naja, nochmal einen Pokal brauchen wir nicht. Wir wollen lieber in die Playoffs weiterkommen. Und das heißt halt dann eigentlich, wenn ich es übersetze, mindestens Halbfinale wäre schon das Ziel. Mindestens. Als klare Vorgabe will ich es jetzt nicht formulieren. Aber letztes Jahr waren wir sehr, sehr glücklich. Ich habe es ja gesagt mit dem Meisterschaftstitel. Aber nächstes Jahr war es uns wichtiger, wenn wir in die Playoffs weiterkommen.
Das ist richtig, ja. Wir wollen auf jeden Fall in die Playoffs weiterkommen wie diese Saison. Und wir wissen auch, natürlich haben wir mittelfristig wollen wir in die DL2. Das haben wir auch immer gesagt. Also ist überhaupt kein Thema. Aber wir wissen auch, wie der Sport ist. Wir können den Sport nicht planen. Wir können nicht sagen, okay, nächstes Jahr spielen wir in der DL2. Ich meine, Regensburg war jetzt ein gutes Beispiel. 14 Jahre hat es bei denen gedauert. Mhm. Aber wir wollen das natürlich schneller schaffen.
So, dann sind wir durch. Dann beenden wir hier unsere Aufnahme beim Oberpfalztag 2022 in Amberg. Vielen Dank an Jürgen Rumrich, sportlicher Leiter bei den Blue Devils und an Franz Vodermeier, Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH für die Zeit und für die tollen Auskünfte. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Es war hier ein munteres Kommen und Gehen. Deswegen, ich hoffe, dass es vom Geräuschpegel einigermaßen geht. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere interessierten Hörer und Hörerinnen, wir hören uns wieder im Juni. Wir machen jetzt weiter in der spielfreien Zeit im Monatsrhythmus. Und ich hoffe, der Pressesprecher gibt jetzt keine Schweißausbrüche, aber wir werden uns dann mit Jens Maschke, glaube ich, über das Thema Nachwuchs nochmal detaillierter.
Er signalisiert Daumen nach oben.
Oh, Daumen nach oben. Also Jens Maschke im Juni hier bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bleib gesund.
Servus. Ciao,
ciao. Servus. Servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.